I'm a never Trump guy. I never liked him.
Donald Trump hat er nie gemocht und wird ihn auch nicht wählen, weil der komplexe Probleme auf einfache Bösewichte runterbricht.
I'm definitely not gonna vote for Trump because I think that he's projecting very complex problems onto simple villains.
Dieser Trump-Kritiker heißt J.D. Vance und ist heute Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump.
He's been the greatest president of my lifetime.
Seit 2 Jahren ist Vance nun öffentlich ein Fan von Trump. 2016 war er noch ein Kritiker und wurde von Zeitungen gern befragt zu seinem Buch, das dazu beigetragen hat, die Zustimmung für Trump bei weißen Männern in den alten Industrieregionen im Nordosten zu erklären. Hillbilly Elegy hieß der Bestseller. Aber seitdem ist viel passiert beim 40-jährigen James David Vance aus Ohio, wo er inzwischen Senator ist und die Menschen in den nördlichen Swing States für Trump nun mobilisieren soll.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Hallo, ich bin André Zanto und wir wollen auch noch sprechen später über den Vizekandidaten der Demokraten Tim Walz aus Wisconsin. Aber erstmal ist Lena Fiedler für uns auf den Spuren von J.D. Vance unterwegs. Auf einem Roadtrip durch West Virginia, Pennsylvania und eine kleine Stadt in Ohio.
Eine Straße mit kleinen zweistöckigen Einfamilienhäusern in Middletown. Die Grillen zirpen.
Hallo, are you Jerry?
I'm Jerry.
Jerry Dobbins, 68 Jahre alt, war gerade fischen und setzt sich raus. Dobbins lebt schon seit 3 Jahrzehnten hier in der McKinley Street und hatte lange einen heute berühmten Nachbarn.
I moved in, I think I got divorced in 78.
Ich habe mich 1978 scheiden lassen und bin wieder hierher gezogen, wo meine Mutter und mein Stiefvater gelebt haben. Und J.D. wurde 1984 geboren. Also konnte ich ihn sehen, als sie das Baby herbrachten. Den hoffentlich zukünftigen Vizepräsidenten.
Wenn Dobbins J.D. sagt, meint er J.D. Vance, den republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten. Er wuchs in dieser Straße auf, in dem kleinen blauen Haus neben Dobbins. Vans Kindheit war geprägt durch Drogen und Gewalt. Als seine Mutter sich nicht mehr um ihn kümmern konnte, zog Vans ein paar Häuser weiter zu seinen Großeltern Bonnie und Jim. Dobbins hörte sie nachts.
Mein Haus hat keine Klimaanlage und ich schlafe nachts oben bei offenem Fenster. Immer wenn Bonnie sich mit Jim gestritten hat, konnte man es hören.
J.D. Vance veröffentlichte 2016 Hillbilly Elegy, ein Buch, in dem er sein schwieriges Aufwachsen in Middletown beschreibt und wie er es als Arbeiterkind aus der ländlichen Kleinstadt in Ohio an die renommierte Yale-Universität an der Ostküste geschafft hat. Dobbins hat ihn schon als Kind fleißig und strebsam in Erinnerung, auch weil seine Oma Bonnie ihn antrieb.
Ein ganz normales Kind. Er hat schon früh gearbeitet, ich glaube im Lebensmittelladen. Und Bonnie hat ihn dazu gebracht zu lernen. Wenn er etwas aus sich machen wollte, musste er wirklich dafür arbeiten.
Hillbillies, das bedeutet Hinterwäldler. Vance meint damit die Bewohner der Appalachen, einer Bergkette im Osten der USA, in der früher viel Kohle abgebaut und Stahl produziert wurde. Wie in Beckley, West Virginia. Die Menschen in diesen alten Industriegegenden soll J.D. Vance heute als Vizekandidat der Republikaner für Donald Trump gewinnen. Der pensionierte Bergmann Kurt empfiehlt den Touristen, noch mal kräftig Luft zu holen. Und dann geht's rein ins stillgelegte Bergwerk. Er steuert einen Karren durch die Tunnel, durch die früher Kohle transportiert wurde.
In den Vereinigten Staaten wurde um 1702 entlang des James River in Virginia Kohle entdeckt und dann in einer Schmiede am James River verbrannt.
Kohle und Stahl sind seit dem 19. Jahrhundert der wichtigste Wirtschaftszweig der Appalachen. Doch in den letzten Jahren haben immer mehr Bergwerke und Stahlwerke geschlossen. Weil weniger Kohle gebraucht wurde, Atomenergie, Gas, Öl und inzwischen erneuerbare Energien günstiger und einfacher Energie erzeugen. Viele Arbeiter wurden entlassen. In der Folge zogen viele jüngere Menschen weg, suchten anderswo Jobs und die einst reichen Gemeinden veränderten sich. Zwischen 2016 und 2022 lebten rund 15% der Bewohner in den Appalachen unter der Armutsgrenze, laut der staatlichen Appalachian Regional Commission. So auch Clairton in Pennsylvania, eine Stadt nahe Pittsburgh, der einstigen Steel City. Ein Güterzug mit Kohle fährt vorbei. Ansonsten sind die Straßen in Clairton verwaist. Das war mal anders. In den 1950er Jahren lebten fast 20.000 Menschen hier. Heute sind es noch 6.000. Es gibt keinen Supermarkt mehr, der frisches Obst und Gemüse verkauft. Nur noch ein Discounter mit Tiefkühlware. Peter Butch betreibt einen kleinen Imbiss direkt vor den Toren des Stahlwerks.
Früher gab es hier in der Stadt vielleicht 50 Bars. Es war alles voll mit Fabrikarbeitern und so weiter. Es gibt Teile der Stadt, die nur für die Fabrikarbeiter gebaut wurden, um dort zu leben. Es war früher eine schöne Stadt. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es fast eine Geisterstadt.
Was sagen die Menschen hier zum Präsidentschaftsrennen? Pennsylvania ist ein Swing State. Die Umfragen sind knapp. Kann Donald Trump mit seinem Vize J.D. Vance bei diesem jungen Stahlarbeiter an der Tankstelle punkten?
Ich würde sagen, die Leute hier sind mehr republikanisch, weil es ums Geld geht. Biden ruiniert unsere Wirtschaft. Schauen Sie sich zum Beispiel die Benzinpreise an. Alles ist im Preis gestiegen.
Politisch waren Stahlarbeiter und Bergmänner lange durch Gewerkschaften vertreten, die für bessere Löhne, gute Krankenversicherung und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz gesorgt haben. Und weil die Gewerkschaften enger mit den Demokraten verbunden sind, waren die Industriegegenden im Norden auch eher im Lager der Demokraten. Das hat sich geändert, seit immer mehr Stellen abgebaut werden. Donald Trump punktet bei den Arbeitern mit seiner Abschirmungspolitik gegenüber China, vor der sich einige Arbeiter erhoffen, dass sie ihre Arbeitsplätze sichert.
If we just take the steel industry, the energy that is required.
Nehmen wir die Stahlindustrie. Die benötigt Energie, und das ist vor allem Erdgas für den Betrieb von Öfen. Wenn man die Menge an Erdgas einschränkt, muss man automatisch die Stahlproduktion verringern. Und mit den Arbeitskosten in Asien kann man nicht konkurrieren.
Das amerikanische Stahlgeschäft lohne sich nur, wenn es nicht mit dem chinesischen Stahl konkurrieren muss. Für Arbeiter wie ihn bedeutet Trump günstiges Gas und damit eine konkurrenzfähige Stahlindustrie. Erreichen will Trump das mit dem Wegfall vieler Umweltauflagen bei der Förderung und der Verarbeitung von Gas. Und er will den Zugang von Stahl und anderen Produkten aus dem Ausland zum US-Markt radikal einschränken. Zustimmung erhält er dafür in einem Bikeshop in der Nähe von Beckley im US-Bundesstaat West Virginia. Neben Motorradhelm kann man hier auch Fanartikel von Donald Trump kaufen.
Er ist kein Politiker. Die Leute kaufen seine Souvenirs.
Und an den Wänden hängen riesige Fahnen mit dem Bild, als Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen wurde. Vom 13. Juli dieses Jahres.
Ja, er ist ein Geschäftsmann und deshalb hat er das Land so gut geführt.
Trump verkaufe sich nicht nur gut hier, sie seien auch überzeugt von ihm, wegen der Wirtschaft.
When Trump was president, gasoline $2.50 a gallon or $2.35.
Als Trump Präsident war, kostete Benzin $2.50 pro Gallone oder $2.35. Jetzt kostet es $3.35 pro Gallone. Und der Grund dafür ist, dass wir nicht genug Rohöl produzieren, um genügend Benzin herzustellen, damit die Raffinerien die gewünschten Preise verlangen können. Der normale Arbeiter wird also von dieser Entwicklung überrollt. Er ist nicht schuld daran, nur weil er zu wenig konsumiert.
Geht es den Amerikanerinnen und Amerikanern unter Präsident Biden schlechter als unter Trump? Die Zahlen sagen etwas anderes. Unter Biden entwickelte sich die US-Wirtschaft stabil, trotz Corona-Krise und dem Angriff Russlands auf die Ukraine. 2023 stieg das Bruttoinlandsprodukt in den USA um 2,5%. Doch die gefühlte Realität sieht anders aus. In den Supermärkten steht Zahnpasta beispielsweise hinter Glas, wie harter Alkohol, damit sie nicht gestohlen wird. Sie kostet etwa $8 die Tube. Und auch für Waschmittel muss das Personal gerufen werden, die den Glasschrank für die Kunden öffnen. Gerade bei Dienstleistungen, Energie und Benzin gab es seit 2019 drastische Preissprünge, unter denen vor allem ärmere Menschen leiden. Gerade für sie ist J.D. Vance ein attraktiver Kandidat. Einer von ihnen, der es nach ganz oben geschafft hat. Doch nicht alle denken so. auch nicht in der Heimat des republikanischen Vizekandidaten.
Ich glaube, er hat eine Menge Leute wütend gemacht.
Wes Hypel zapft Bier in seiner Craft Beer Bar in Middletown. Er braut es selbst, wie es viele in dieser Gegend tun. Hypel lebt hier schon sein ganzes Leben lang. Seine Eltern kommen wie die von J.D. Vance aus Kentucky. Wie viele andere in Middletown ist er nicht gut, auf den bekanntesten Mann der Stadt zu sprechen.
That kind of comes from that heritage. If you're coming from Eastern Kentucky.
Das kommt durch die Herkunft. Wenn du aus Ost-Kentucky kommst, bist du stolz auf deine Heimat. Wenn du in Ohio in einer Mine arbeitest, hast du ziemlich sicher eine Menge Heimatgefühl in dir. Wenn du also weggehst, studierst und später versuchst, die Leute, die dich großgezogen haben, niederzumachen, wirst du keine gute Zeit haben.
Die Gründe für die Misere seiner Heimat verortet Vance im Individuum. Diese Erklärung bestärkt die liberale Idee der Eigenverantwortung. Schuld seien Fatalismus, Trägheit und Opfermentalität der weißen Arbeiterklasse. Hypel ist eines vieler Gegenbeispiele, auf die man in dieser Gegend trifft. Er ist nicht wie viele andere seiner Generation weggezogen, sondern hat hier 2020 eine Bar eröffnet und möchte etwas in der 50.000-Einwohner-Stadt verändern.
Ja, jeder andere Geschäftsinhaber würde sagen, dass ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe. Aber ich mag unsere unterversorgte Gegend, denn ich will der Grund sein, dass sie sich verändert.
Dass in seiner Heimat viele Menschen Trump wählten, kann er nicht verstehen, aber nachvollziehen.
Einige Menschen hatten in den vergangenen 20, 30 Jahren nicht das Gefühl, dass ihre Stimme gehört wurde. Als Trump auftauchte und plötzlich anfing zu schreien, hatte man das Gefühl, dass er für einen selbst schreit. Und das hat viele Menschen umgestimmt.
J.D. Vance Buch wurde bei seiner Veröffentlichung 2016 zur Blaupause einer Vielzahl von Erklärungsversuchen. Wie konnte Donald Trump diese Wahl gewinnen? Hillbilly Elegy gefiel sowohl einer progressiven Klientel, die Bewohner der Appalachen zum Sündenbock machen konnte, als auch konservativeren Milieus, die sich um das Schicksal der weißen Arbeiter sorgten. Dass Trump nicht nur in den Appalachen gewählt wurde, sondern auch in reichen Vorstädten, blieb unbeachtet. Vance hingegen wurde innerhalb weniger Jahre von einem Trump-Erklärer und Gegner zu einem seiner engsten Mitstreiter. In seinem ehemaligen Bezirk Butler County kommt das nicht gut an.
Ich weiß nicht viel mehr über J.D. Vance, außer dass er ein Opportunist ist. Er hat sich mit jemandem verbündet, von dem er glaubt, dass er ihm den Weg zum Erfolg ebnen wird.
Kathy Wynand ist seit 14 Jahren Mitglied der Demokratischen Partei und engagiert sich für Butler County. Dass J.D. Vance nach einer Karriere als Startup-Investor im Silicon Valley Senator von Ohio geworden ist, macht sie wütend.
Ich denke, die Aufgabe wäre, zu J.D. Vance zu gehen und ihn zu fragen, wie können wir Middletown stärker machen? Wie können wir Hamilton stärker machen? Wie können wir Ohio stärker machen? Und ich sage Ihnen, er weiß es nicht, weil er einen Freifahrtschein von jemandem wie dem Milliardär Peter Thiel hatte, der sein Unternehmen finanzierte. Er hat keine Ahnung, womit echte Menschen zu tun haben. Ich weiß, dass er eine schwierige Erziehung hatte. Ich glaube, er hat vergessen, woher er kommt. Er hat vergessen, was seine Familie durchgemacht hat, weil er, genau wie Donald Trump, sich nur um sich selbst kümmert.
Einige Kilometer weiter in Columbus, Ohio, einer schönen kleinen Studentenstadt. J.D. Vance studierte hier bis 2009 an der Ohio State University, bevor er in Yale Jura studierte. Ist man hier mehr von ihm überzeugt? In einer Kneipe steht ein älterer Mann am Billardtisch, ein Veteran, so wie Vance. Ein Fan von ihm ist er nicht.
Ich glaube, was mich am meisten beleidigt hat, ist das, was er über Frauen gesagt hat. Meine Frau und ich hatten 3 Fehlgeburten, bevor wir unser erstes Kind hatten. Ich will nicht so tun, als ob ich das jetzt völlig verstehen würde, aber der gesellschaftliche Druck, dass man als Frau Mutter sein muss, ich denke, dass er das noch verstärkt. Es gibt auch genug Druck auf Frauen, die keine Kinder haben wollen und sich deswegen schuldig fühlen. Und dass ihnen jemand sagt, dass sie keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten, wenn sie keine Kinder haben, das ist es, was mich am meisten stört.
Der Air Force-Veteran spielt auf die Bemerkungen von Vance an, über kinderlose Katzenfrauen. So hatte er die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten bezeichnet, Kamala Harris, weil die keine eigenen Kinder hat. Solche Dinge interessieren Jerry Dobbins wenig. Der Nachbar von Vance in Middletown ist weiter von ihm überzeugt. Als der Politiker nach seiner Nominierung für eine Rede in die Stadt kam, konnte Dobbins nicht kommen, weil er arbeiten musste. Obwohl er seit einigen Jahren in Pension ist, reicht sein Geld nicht zum Leben.
JD?
Yeah, in Middletown School?
No, I was over putting.
Ich habe da gerade Dachpappe aufgetragen, wo meine Schwester arbeitet, damit dort nicht noch mehr Wasser eindringt.
Das war der ehemalige Nachbar von J.D. Vance, der Vizekandidat der Republikaner in den USA im Präsidentschaftsrennen. Und wir wollen jetzt noch mehr hören über Tim Walz. Das ist der Vizekandidat der Demokraten. Der lebt im Norden der USA ebenso, wo unsere Korrespondentin Doris Simon kürzlich unterwegs war. Hallo.
Hallo.
Du warst ja in Minnesota unterwegs, wo Tim Walz eben Gouverneur ist, seit 2019. Was haben denn die Menschen dir dort über ihn erzählt?
Also ich habe tatsächlich an mehreren Stationen auf dem Land, in einer Kleinstadt hoch im Norden, in einer größeren Stadt in Duluth, oben schon fast an der Grenze zu Kanada gefragt und in Minneapolis, der Hauptstadt. Und ich habe mich schwer getan, Menschen zu finden, die ihn nicht irgendwie schätzen, auch wenn sie nicht wählen. Ich habe leider niemanden bekommen, der mir vor dem Mikrofon sagen wollte, dass er Tim Walz schlecht findet und warum. Da waren die Antworten dann, ah, no, I don't like him. Und dann waren die Leute auch weg. Es gab ein Paar, was mir dann auf die Frage sagt, wir sprechen niemals über Politik. Was auch so ein Ausdruck ist, das ist jetzt nicht unbedingt unser Kandidat und Politiker. Aber die überwiegende Mehrheit von Menschen hat zumindest irgendetwas Gutes über ihn gesagt. Vielleicht hören wir mal rein bei einigen, die ich gefragt habe.
Common Sense.
Er hat gesunden Menschenverstand, bringt die Erfahrung normaler Leute mit. Er ist nicht als Politiker aufgewachsen. Andere kennen nur diese Politikerwelt, aber die, die echte Lebenserfahrung gemacht haben, die sehen die Welt anders und das bringt er mit. Er war Lehrer und Trainer. Er versteht die Bedürfnisse von Durchschnittsbürgern. Essen auf den Tisch stellen, Zugang zu gutem Internet, ordentliche Transportmöglichkeiten. Ich liebe meinen Gouverneur. Wir haben eine gemeinsame Basis, denn ich bin Football-Trainer und er war auch Football-Trainer. Ich kann also gar nicht gegen Coach Walz sein. Er ist Lehrer, er ist Veteran. Er hat wie alle gute und schlechte Seiten, aber seine guten Eigenschaften überwiegen bei weitem alles, was jetzt hervorgekramt wird, um seinen Namen in den Dreck zu ziehen. Und eine Frau, die zitierte einen Politiker von vor vielen Jahrzehnten, der gesagt habe, wenn es allen besser geht, dann geht es uns allen besser. Und sie sagte, das sei eben auch Tim Walz' Motto. Deswegen unterstütze sie ihn, auch wenn sie nicht jede seiner Entscheidungen gut finde.
Mhm. Doris, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen die Person näher bringen. Tim Walz, wir haben gehört, er ist Football-Coach gewesen. Er war auch in der Nationalgarde. Ich habe gelesen, er war auch mal in China, um da zu unterrichten. Das klingt alles relativ bodenständig, jetzt kein Überflieger in den USA. Aber warum ist er trotzdem so beliebt?
Bodenständig ist das eine und wirklich bodenständig. Der ist nicht nachher, das sagt er auch manchmal in Wahlkampfveranstaltungen, nach Harvard oder nach Yale gegangen, wie zum Beispiel J.D. Vance, der ja auch aus sehr kleinen Verhältnissen kommt. Er ist eben immer Lehrer geworden, bevor er dann am Ende Kongressabgeordneter wurde. Aber bis heute hat Tim Walz noch nicht mal ein Haus, was er besitzt. Er besitzt keine Aktien. Und das ist eher ungewöhnlich für einen Politiker. Also, wie man hier sagt, seine Credentials stimmen. Also, er ist wirklich jemand, der weiß, wo es die Leute, wenn, beengt. Gleichzeitig ist er eben in Minnesota auch ein sehr, sehr fortschrittlicher, hier sagt man linker Politiker gewesen. Minnesota ist generell dafür offener als andere Bundesstaaten, vielleicht im Süden. Er hat dort Sachen durchgesetzt wie freies Schulessen, wo mir auch Leute sagten, das war eine Wahnsinnserleichterung, $200 weniger im Monat, die sie ausgeben mussten, um eben den Kindern Essen mitzugeben. Er hat eine bessere Gesundheitsversorgung durchgesetzt. Minnesota hat eins der liberalsten Abtreibungsrechte in den USA. Und er selber begründet das, und das ist auch etwas, was ihn auszeichnet, er kann das begründen. Natürlich sagt der politische Gegner jetzt, der Walz, der ist eigentlich nicht nur ein Sozialist, der ist ein Kommunist. Schaut euch an, was er da in Minnesota gemacht hat. Das ganze Geld auszugeben eben für freie Schulessen, für jedermann, das ist rausgeschmissenes Geld. Und er sagt dann, ja klar, wenn Kinder keinen Hunger mehr haben und gut lernen in der Schule, dann ist das ganz schlimmer Sozialismus. Und er sagt das eben auf seine Art. Manchmal eben mit einem T-Shirt an und mit einer Camouflage-Baseball-Cap auf dem Kopf. Und bei Tim Walz ist das eben nicht nur im Wahlkampf, dass er diese Dinge anzieht. Der läuft auch sonst nicht im Anzug rum. Irgendjemand anders erzählte, das ist so ein Typ, da würde man ausgehen, dass der den ganzen Tag im Baumarkt rumhängt. Ne? Weil er wirklich eben so einer ist. Der macht hier auch Videos und stellt sie ins Internet, wie man eben einen Luftfilter schön sauber hält beim Auto oder wie man was reparieren kann im Haus. So einer ist das und ich glaube, das macht ihn auch für viele Menschen so nahbar. Und was ihn politisch da wertvoll macht, ist, er schafft es, gute Argumente zu finden, dass das eben nicht nur linke Spinnereien, Sozialismus oder Kommunismus sind, die er macht.
How are you going to build a water treatment plant in a town of 400 if you don't have a collective effort at it? So I have to tell you, they scream socialism. We just build roads and we build schools and we build prosperity into this. Their whole plan is to go backwards, to give tax cuts to the wealthy. And look, it was so surprising. You know, these super successful Donald Trump who inherited $400 million and then proceeded to fail at everything. Middle America, you earn it. But you know what? You're not on your own. Neighbors help neighbors.
Ja, was er da sagt, ist, wie will man ein Klärwerk für 400 Leute bauen, wenn man es nicht als Gemeinschaftsanstrengung angeht? Und diese Leute, also der politische Gegner, die schreien dann gleich Sozialismus, aber wir, so Walz, wir bauen Straßen, wir bauen Schulen, wir bauen Wohlstand auf. Deren ganzer Plan ist, zurückzugeben, den Reichen Steuersenkungen zu geben. Und diese angeblich super erfolgreichen Typen wie Donald Trump, die erben 400 Millionen Dollar und schaffen es dann in allem zu versagen. Und dann sagt Walz, im mittleren Westen verdienst du dir dein Geld. Aber du machst es eben nicht allein, sondern man hilft sich. Nachbarn helfen sich gegenseitig.
Hm. Wen kann jetzt Walz ansprechen, wo es Kamala Harris, der eigentlichen Präsidentschaftskandidatin, schwer fällt? Das ist ja eigentlich der Job der Vizekandidaten, dass sie eben nochmal andere Leute holen.
Das größte Problem von Kamala Harris sind Männer und insbesondere weiße Männer. Wenn man sich die Umfragen schaut, insgesamt kann man ja überhaupt nicht sagen, wirklich verlässlich, wer vorne liegt. Aber eines ist klar, so schlecht Donald Trump bei Frauen abschneidet, Kamala Harris schneidet noch schlechter ab bei Männern und gerade eben, wie gesagt, auch weißen Männern. Und das ist innerhalb der wahlentscheidenden Swing States, vor allem im Norden, die Rolle von Tim Walz. Da geht es um Michigan, da geht es um Wisconsin und da geht es vor allem auch um Pennsylvania. Männer, also gerne auch Männer, die nicht studiert haben, die hart arbeiten müssen, die soll Tim Walz ansprechen. Und tatsächlich zeigen die Umfragen, dass Menschen, auch Männer, Tim Walz sympathischer finden als J.D. Vance. Das heißt jetzt noch nichts für die Wahl. Man sagt hier in den USA, ein Vizepräsident, wenn es gut geht, entscheidet der vielleicht über 1% mehr oder weniger. Aber bei so einer engen Wahl wie jetzt in diesem Jahr kann das natürlich etwas ausmachen. Aber viele sagen eben auch, wir wissen noch zu wenig über Tim Walz. Und das ist natürlich ein großes Problem. Der Mann war jetzt nicht ein großer Star auf der US-Politikbühne. Der war ein erfolgreicher Gouverneur in Minnesota und auch der Vorsitzende der US-Gouverneursvereinigung, aber eben ganz vielen Menschen immer noch unbekannt.
Hm. Zum Ende, Doris, vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Themen, die jetzt forciert werden von den beiden Seiten, um eben in den letzten 4 Wochen die eigene Klientel und vielleicht Unentschiedene auch noch zu gewinnen.
Also bei Kamala Harris ist ganz klar, ihre Stoßrichtung geht in die Mitte, geht auf die Mittelschicht, geht auf unentschiedene und konservative Wähler in den USA, also solche Wähler, die noch nicht komplett überzeugt sind von Make America Great Again Donald Trump. Deswegen spricht sie unter anderem jetzt auch an der Grenze in Arizona. Sie spricht nicht mehr über Einbürgerungsrechte für Kinder von Menschen, die ins Land gekommen sind, ohne dafür die Papiere zu haben. Ihre paar Punkte Wirtschaftspolitik, die erkennbar sind, richten sich an die Mittelschicht. Und sie hat sich jetzt auch gegenüber Krypto geöffnet. Das ist ein Feld, wo Donald Trump bis jetzt allein war und das viele Männer interessant finden. Und da versucht sie jetzt eben auch mit den entsprechenden wichtigen Menschen zu reden, um zu zeigen, dass sie auch dafür offen ist.
Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA, vielen Dank.
Gerne.
In diesen Tagen kann man ja auf den Gedanken kommen, es gäbe keine andere Wahl außer die in den USA. Aber das ist natürlich nicht so. Zum Beispiel in Tunesien wird gewählt, obwohl es nicht wirklich eine Wahl gibt. Mehr dazu dann hier in der nächsten Folge der Weltzeit. Ich bin André Zanto. Bis bald.